Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendblatts.
Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Rewe. Wir von Rewe wissen, dass sich aus kleinen Dingen Großartiges entwickeln kann. Deshalb fördert die Rewe-Lokalpartnerschaft gezielt kleine und mittlere Betriebe vor Ort. So stärken wir den ländlichen Raum und helfen, das Wissen und die handwerklichen Fähigkeiten zu bewahren. Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die Rewe-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird wieder lecker und informativ in unserem Abendblatt-Podcast Schmeckt's, in dem es natürlich um nur eines geht, das Essen. Meine liebe Kollegin Angelika Hilmer und ich sprechen mit netten Gästen über Ernährung, Nahrungsmittel und alles, was so auf unsere Teller kommt. Was wir herausfinden wollen, ist, was diese Nahrungsmittel jeweils so besonders macht, was sie gut macht, was sie auch manchmal nicht so gut macht. Und auch wie sie hergestellt werden und ja, natürlich, worauf wir auf Kunden achten sollten, wenn wir sie dann einkaufen. Heute geht es um ein ganz besonders schmackhaftes, aromatisches Thema, nämlich den Käse. Und wir begrüßen im Studio Markus Kober, der aus Itzehoe zu uns gekommen ist. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, willkommen auch von mir. Markus Kober ist Käseaffineur. Das heißt, er begleitet die Laibe durch ihre Reifezeit mit dem Ziel, höchstmögliche Qualität aus ihnen herauszukitzeln. Vor gut 20 Jahren verkaufte der studierte Pädagoge noch auf Hamburger Wochenmärkten Käsespezialitäten, sehr bald dann im eigenen Ladengeschäft. Mit wachsendem Wissen merkte er, da geht noch mehr. Mit anderen Bio-Käsehändlern gründete er eine Einkaufsgemeinschaft und begann selbst Käse reifen zu lassen und zu pflegen. Heute beliefert und berät unser Studiogast Käsefans den Einzelhandel und Restaurants und hilft mit seinem Wissen kleineren Hofkäsereien mit Ambitionen. Der Firmensitz ist passenderweise eine alte Meierei und die ist in Beesdorf bei Itzehoe. Herr Kober, wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, ausgerechnet Käse zu verkaufen?
Da ist meine Familie eigentlich dran schuld. Also meine Großeltern mütterlicherseits hatten aus Preußen stammend dort schon Landwirtschaft, sind dann durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs über den Umweg Schleswig-Holstein in den Großraum Stuttgart runter vertrieben worden und haben dort eben auch wieder im Nebenerwerb Landwirtschaft begonnen. Hier da was gepachtet, überall im Dorf und wieder mit Geflügelzucht begonnen, mit Obstanbau. Und so bin ich groß geworden mit der Umgebung. Es gab dauernd irgendwas zu tun, es gab dauernd irgendwas zu pflanzen, zu säen, später zu ernten. Es ging darum, sich um die Tiere zu kümmern, ums Geflügel zu kümmern. Ich bin damit groß geworden, dass ein Markteinkauf ganz normal war, ein Wochenmarkteinkauf, samstags sich die Beine in den Bauch zu stehen, weil man halt an jedem zweiten Stand in der Schlange stand. So bin ich groß geworden. Und mit so eins der wertvollsten Erbstücke jetzt für mich ist eigentlich diese Intuition, die ich mitbekommen habe, dieses Wissen um gute Lebensmittel, dieses Schmecken können. Ja, ich würde sagen, es hat ganz, ganz viel mit Intuition zu tun. Ja. Und das ist so das Erbe, was ich mitbekommen habe. Sie haben es schon gesagt, ich habe mal auch was ganz anderes gemacht. Ich habe hier in Hamburg Theologie und Pädagogik studiert, habe auch als Pädagoge eine Zeit lang gearbeitet. Aber ich glaube, es hat sich bis heute nicht so sehr viel für diesen Berufsstand geändert. Es gibt kaum passable Jobs. Und da mein Wunsch, hier im Norden zu bleiben und hier eine Existenz aufzubauen, so groß war, größer als der Wunsch, in diesem Beruf unbedingt zu arbeiten, war das so der Anfangspunkt der Umorientierung damals 96, 97, was da dann dazu führte, dass ich wieder Vollzeit in der Landwirtschaft gearbeitet habe und aus dieser Arbeit heraus dann in die Selbstständigkeit gegangen bin mit dem ersten Marktstand.
Und warum jetzt Käse? Hätte ja auch Gemüse sein können.
Ja, es stimmt, ja. aber es es war immer diese Liebe zu diesem Produkt, Leidenschaft für dieses Produkt. Es gab bei uns auch, als ich Kind war, immer guten Käse. Damit bin ich groß geworden, auch wenn wir selbst kein Milchvieh hatten. Dazu waren wir dann doch der Hof und die Flächen zu klein. Aber ist diese Leidenschaft dafür, die war auch eins dieser Erbstücke. Mhm. Ne? Und deswegen war auch dann die Entscheidung relativ klar. Ich habe noch eine Zeit lang gezögert, gehe ich in den Bereich Erzeugung als Produzent, also direkt als Hofkäser, oder in diesen Bereich Handel. Aber wenn Sie kein eigenes Land mitbringen, dann ist es unglaublich schwierig, hier bei uns in Deutschland einen landwirtschaftlichen Betrieb aufzubauen. Weil Boden ist eins der rarsten Güter bei uns hier in der Bundesrepublik, oder nicht nur hier.
Mhm. Ja. Sie haben ja ein ganz anderes Vertriebssystem als so der normale Käseladen, sage ich mal. Können Sie mal ein bisschen schildern, wie das bei Ihnen genau aussieht?
Also wir haben in den letzten 10, 15 Jahren ein Modell aufgebaut, wir nennen es Partizipationsmodell. Wir haben fast 70 Höfe in der gesamten Bundesrepublik, mit denen wir zusammenarbeiten. Höfe, die ihre eigene Milch verarbeiten, dort, wo die Tiere stehen. Das nennen wir Hofkäserei oder ein Hofproduzent. Das ist die kleinste, handwerklichste Art der Milchverarbeitung. Oder dann noch die Stufe darüber, wenn es auf genossenschaftlicher Ebene passiert. Das heißt, eine Meierei holt Milch ab aus mit ihr vertraglich verbundenen Milchbauern in der engsten Umgebung. Das nennen wir Käsehandwerk. Und hier haben wir um die 70 Produzenten, mit denen wir eng zusammenarbeiten, denen wir die ihre Produkte abnehmen. Teilweise entwickeln wir mit ihnen zusammen neue Käse, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Wir sind dann zuständig für die Reifung der Käse und dann auch für den Vertrieb und für die Kommunikation. Das ist das klassische Arbeitsmodell eines Affineurs. Und es ist gleichzeitig ein Partizipationsmodell, weil wir unseren Bauern, unseren Produzenten den Rücken frei halten für das, was unabdingbar auf dem Hof passieren muss. Nämlich alle landwirtschaftlichen Belange, alles, was um Tierwohl sich dreht, Tiergesundheit, Fütterung der Tiere, bis hin zum Melken der Tiere und der Verarbeitung der Milch. Und dann sollte im besten Falle auch schon die Arbeit eines Produzenten beendet sein. Weil das erfordert eigentlich, wenn er ein gewisses Qualitätsniveau erreichen möchte, fordert das alle seine Ressourcen, die er hat.
Das heißt aber nicht, dass Sie die Milch bekommen, sondern Frischkäse. Also das wird noch verkäst.
Genau, auf den Rohlinge. Ne? Das sind Rohlinge. Mhm. Also wirklich junge Käse, frische Käse. Und die dann immer bis zu einer Transportfähigkeit auf den Höfen bleiben und dann zu uns kommen. Also so kann man das beschreiben. Und wir wiederum sind dann so das Bindeglied zwischen unseren Produzenten und allen Formen des Handels und der Gastronomie und der Hotellerie.
Mhm. Können Sie mal ein paar Beispiele nennen, was Sie so für spezielle Käsesorten im Angebot haben?
Wir haben ja sehr, sehr viel regionale und lokale Käse. Käse wie ein Hamburger Kapitänskäse, wie ein Grummer Romadur, wie eine Grisette. Das sind Käse, die von bestehenden Käsereien kommen, die teilweise sehr jung zu uns kommen und wir dann die weitere Reifung der Käse übernehmen. Teilweise haben wir sie bei einem kleinen Ziegenkäse auch dieses Produkt mitentwickelt. Teilweise sind das aber auch Käse wie ein Sylter Meersalzkäse, also wo wir noch ganz bewusst noch einen Schritt weitergehen und der Norden den Norden trifft. Also das nennen wir dann bei uns Kober Maison, da verfremden wir eher Käse. Also der Rohling kommt aus Schleswig-Holstein und wir verwenden andere Zutaten aus Schleswig-Holstein, nicht als Food Pairing, sondern in der Reifung kommen diese beiden Produkte zusammen und werden verheiratet. Also dieser Sylter Meersalzkäse wird eben, der kleine Rohling, wird bei uns 4 Wochen mit einer gesättigten Meersalzlösung vom Sylter Meersalz von Alexandropape auf Sylt eben geschmiert und gewaschen. Oder der Rosenkäse bei uns, das ist ein Rohling, auch aus Schleswig-Holstein, den füllen wir mit Rosenblättern von Rosenfeines auf Nordstrand. Ne? Das bedeutet dann wirklich ein Verfremden und es sind ganz eigene Produkte, die es dann, naja, dann eben auch nur bei uns gibt.
Mhm. Und ich hätte jetzt gerne gewusst, wie denn der Hamburger Kapitänskäse geht.
Hamburger Kapitänskäse, der stammt von der Jethofer Käserei. Das ist eine Käserei, mit der wir eng zusammenarbeiten in Barkstedt an der Elbseite. Tipkes sind schon lange im Metier tätig und haben sich spezialisiert mit ihrer Hofkäserei auf Schnitt- und Hartkäse. Und der Hamburger Kapitänskäse ist der Typus eines jungen Schnittkäses, das heißt eines gepressten Käses in einem 6-Kilo-Leib mit einer geschmierten Naturrinde. Von der Idee her, so vom Rezept her, ein Käse, den man ansiedeln könnte, auch so zwischen jungen Bergkäse und Raclette. In dem Bereich funktioniert er auch fantastisch gut. Ja, aber auch für alle, die eben eher es in frischen, in milchigen, in fruchtigen Schnittkäse haben wollen, aber eben doch mit Aroma, mit einer Textur, mit einer cremigen Konsistenz. Das ist Hamburger Kapitänskäse.
Klingt gut. Welche Tiere sind die Lieferanten für Ihre Käse oder für die Käse, die Sie verkaufen, entwickeln und vertreiben?
Also Kuh, Schaf und Ziege. Ja, wir haben die Verteilung von Kuh-, Schaf- und Ziegenbetrieben etwas ungleichmäßig über das gesamte Bundesgebiet verteilt. Wir haben hier oben im Norden und wir haben unten im Süden haben wir eine starke Konzentration der Kuhmilchverarbeitenden Höfe und wir haben so in den ganzen Bereichen dazwischen, in den Mittelgebirgen, einfach aufgrund auch des Bodens und der Bodenverhältnisse dann eher so die Ziegen- und Schafsbetriebe. Aber wir haben von allen drei Gattungen haben wir Käse, suchen auch dauernd nach neuen Produzenten, vor allem im Ziegen- und Schafskäsebereich. Da gibt es eigentlich so die immer einen Mangel und immer eine hohe Nachfrage auch.
Wollte ich gerade fragen, ist das auch ein gewisser Trend? Weil ich beobachte es bei mir selber, je länger und je mehr Käse ich eigentlich esse, desto mehr gehe ich auf Schaf und Ziege.
Es ist ein Trend, auf jeden Fall. Also wir haben immer mehr und mehr Nachfrage nach Ziegen- und Schafskäse. Und wir erlauben es uns, jedes Jahr zwei, maximal drei neue Höfe unter unsere Fittiche zu nehmen. Das geschieht meistens auf Treffen von Hofkäsereien, die entweder hier im Norden stattfinden oder bundesweit stattfinden. Es gibt für die Hofkäsereien auch eine bundesweite Vereinigung, der Verband für handwerkliche Milchverarbeitung. Und wir haben bundesweite Treffen, wir haben auch Regionaltreffen. Und da kommt es immer wieder zu Gesprächen und zu Anfragen, ob wir bestehenden Höfen als Partner zur Seite stehen können. Immer mit spezifischen Fragen. Mal geht es darum, überhaupt Käse zu entwickeln. Mal geht es darum, vertrieblich zu helfen, Dinge zu konzentrieren, Prozesse sich anzuschauen, vielleicht auch mal eine Käserei umzugestalten, umzubauen. Das haben wir alles schon auf unterschiedlichen Höfen gemacht. Ja. Und das sind dann die, so kommen dann wir zu neuen Höfen und das suchen wir eigentlich verstärkt auch nach Ziegen- und Schafsbetrieben. Ja.
Genau, Sie sagten ja eben, das sei ein Trend. Mhm. Spüren Sie auch Käse, die in Kochsendungen ausgelobt wurden, vorgestellt wurden oder in Magazinen oder so? Also gibt es auch ganz kurzfristige Trends oder ganz kurzfristige Moden, wo Sie sagen, aha, da muss jemand drüber geschrieben haben, dass jetzt alle plötzlich, was weiß ich, Edelschimmelkäse verlangen?
Eher weniger. Mhm. Also es gibt natürlich schon so die saisonalen Schwerpunkte. Das ist halt dann im Frühjahr, im Sommer bis hin in den Herbst hinein sind das die Ziegen, die frischen Ziegen- und Schafskäse, überhaupt die ganzen frischen, eher jungen Käse, die zu den ganzen Gerichten, die man sich im Sommer so vorstellt, eben auch wunderbar passen. Es ist aber für uns eher gebunden an die Saisonalität der Milch. Mhm. Also weil ich ja, wenn ich artgerecht arbeite in der Landwirtschaft, dann habe ich ja auch die Ziegenmilch in der Regel nur von März bis Oktober, November. Und in dieser Zeit gibt es eben dann die frischen Käse, die Weichkäse. Die Schnitt- und Hartkäse wiederum gibt es versetzt. Also wenn ich einen Schnittkäse oder Hartkäse als Ziegenmilchproduzent käse und der soll eine Reifezeit haben von 4 Monaten, dann gibt es den Käse eben von Juli bis er ausverkauft ist. Und dann kommt die Lücke wieder. Also dann sind unsere Moden oder unsere Trends, die sind also eher bedingt durch die, begrenzt durch die Landwirtschaft und durch eine artgerechte Tierhaltung. Ja.
Ja, man kennt es so als Kunde kaum, weil im Käseladen oder an der Theke liegt ja eigentlich immer alles sozusagen. Ne? Aber wenn man es so betrachtet, ist es natürlich absolut, absolut richtig. Jetzt ist vermutlich gerade Raclette-Käsesaison, oder?
Ja, ja. Ne? Aber auch selbst das geht norddeutsch. Also ne, ein Raclette oder ein Fondue bieten wir unseren Kunden auch wirklich sehr, sehr gerne an mit nordischen Käsen. Also der vorhin erwähnte Hamburger Kapitänskäse funktioniert wunderbar, auch im Raclette-Pfännchen, ja, oder in der Deichgraf von der Ostenfelder Meierei. Dann gereifte Käse, Hartkäse hier aus dem Norden kann man wunderbar fürs Fondue verwenden. Man muss halt dann einfach nur da schauen, dass, sagen wir so 60-70% der Käsemasse, die ich für ein Fondue verwende, eben ein gewisses Reifealter hat. Also von 10 Monaten, 12 Monaten an aufwärts, weil ich dann eben sicher sein kann, dass ich keine langen Fädenzieher so als Fondue habe, weil eben nur diese langgereiften Käse eben die Fette und Eiweiße in einer Form vorliegen, die nicht diese langen Fäden verursacht. Das heißt, ich habe dort eine Fett- und Eiweißreifung schon hinter mir und kann damit ein wunderbares nordisches Fondue machen.
Mhm. Ja. Und beim Raclette, worauf sollte ich da achten, wenn ich jetzt regionalen Käse kaufen möchte?
Auf einen geschmeidigen, cremigen Teig, auf eine Reifezeit von 6 bis 8 Wochen, dass der Käse nicht zu kräftig wird. Und wer es kräftiger mag, eben dann gerne auf einen länger gereiften Käse, der so leicht kristallin ist, weil das auch so, diese Struktur bleibt auch ein bisschen im Raclette, finde ich, noch erhalten. Oder sogar eben cremige Blauschimmelkäse funktionieren wunderbar. Mhm. Und schon habe ich eine Variabilität dann und eine Abwechslung im gemeinsamen Essen.
Genau, kann man ja beides machen. Wer Blauschimmel mag, nimmt das.
Ja.
Ja, und legt dann, was weiß ich, Ananas drunter und andere halt nicht so. Haben Sie einen Lieblingskäse?
Nein. Nee. Sondern ich mag persönlich einfach dieses mit der Saison gehen. Und ich koste das aus, wenn im Frühjahr die ersten Ziegenkäse da sind, freue ich mich riesig drauf und fange dann auch in der Küche damit was zu machen und mit den ersten Wildkräutersalaten der Saison und einem frischen Baguette. Es ist einfach herrlich, ja. Und jetzt freue ich mich aber auch auf, und meine Jungs, meine Familie auch, auf all das, was im Winter einfach Saison hat. Eben das, was wir gerade gesprochen haben, auf Raclette, auf Fondue, auf gebackene, auf einfach warme Käseküche, ja, die einfach jetzt zur Jahreszeit passt.
Molkereien mit allgemeinen Milchverarbeitung unterliegt ja wirklich strikten Hygieneauflagen. Ist das bei der Käsereifung oder vielmehr bei der Vermarktung ähnlich oder haben Sie da nicht so starke Auflagen?
Doch, haben wir. Also wir sind als Betrieb auch EU-zertifiziert und sind gerade auch dabei in der Umsetzung, in Überprüfung, wie wir das umsetzen könnten, in einen IFS-Standard, International Food Standard. Das ist so die höchste Stufe der Zertifizierung. Also da unterliegen wir genau denselben Kontrollen wie eine Großmolkerei oder wie eine Hofkäserei. Ja. So, das ist so das eine. Die Frage ist, ob unsere Produkte für diese Zertifizierung gemacht sind eigentlich. Also die werden ja hauptsächlich vom Handel nachgefragt, also ein IFS-Zertifikat. Aber die Frage ist, ob das in der Regel immer kompatibel ist mit dem, was wir hier eigentlich an handwerklichem Produkt haben.
Was spricht denn dagegen?
Also erst einmal, wenn ich beim Bauer anfange, Und das ist ja, habe ich ja vorhin auch schon so versucht, deutlich zu machen. Wir sind ja als Betrieb, wir sind ja ohne unsere Produzenten, sind wir ja nichts. Wenn wir all unser Know-how zusammennehmen, aber wir hätten unsere Produzenten nicht, dann hätten wir hier kein Produkt. Ich hätte heute auch nichts mitbringen können. Ja? So, und wenn ich jetzt als Landwirt, als Hofkäserei meine eigene Milch verarbeite, dann habe ich automatisch ganz, ganz hohe Ansprüche an meine eigene Landwirtschaft, an das, wie ich mit meinen Tieren umgehe, wie ich sie füttere, wie ich sie halte. Weil all das hat unabdingbar, unmittelbar etwas zu tun mit der Milchqualität, die ich dann im Kessel habe. Ich habe auf den Höfen immer dieselben Menschen, die Tag ein, Tag aus ihre Arbeit mit ganz viel Leidenschaft und Passion machen, die ein Auge haben auf die Tiere, die mitbekommen, wenn ein Tier krank ist, dann wird das nicht mitgemolken oder die Milch wird dann eben nicht zum Käsen verwendet. Ich habe also ein ganz, ganz feine, das sind alles menschliche Kontrollmechanismen, ja, zusätzlich zu den ganzen zu den ganzen Laboruntersuchungen. Mhm. Aber ich habe ganz feine menschliche Kontrollen in diesen kleinen Strukturen drin, die schon eine sehr, sehr hohe Milchqualität bringen. Die brauche ich auch, um Rohmilch in den meisten Fällen in der hofeigenen Käserei zu verarbeiten. Wenn ich hier keine Sorgfalt walten lasse, dann habe ich im Nachgang Riesenprobleme, weil meine Käse nichts werden. Und die allermeisten Hofkäsereien haben überhaupt gar nicht das finanzielle Budget, um sich solche Ausrutscher irgendwie leisten zu können. Das heißt, ich habe da als Hofkäserei schon ganz hohe Ansprüche an mich und an meine eigene Arbeit. Dann kommen dazu die ganzen Laborkontrollen, die ich automatisch habe als milchverarbeitender Betrieb. Ne, dann bist du automatisch in einem Regelkontrollverfahren drin, das sind wir auch, mit einem zertifizierten Labor, wo es dann darum geht, einfach die Qualität der Arbeit durchgängig zu kontrollieren. Das ist bei uns genau auch so. Auch bei uns werden, wir reichen regelmäßig Käseproben ein. Bei uns werden sogenannte Abklatschproben genommen von den Edelstahlflächen. Das Schmierwasser, was wir zum Reifen, zum Beschmieren der Käse nehmen, wird untersucht. All das wird ja auch bei uns zum Beispiel regelmäßig untersucht.
Das heißt, dieses IFS-Zertifikat würde jetzt noch zusätzliche Untersuchungen erfordern, die gar nicht nötig sind, weil wir fingen ja an, dass Sie gesagt haben, das passt eigentlich gar nicht so zu diesen Hofkäsereien. Ne?
Ach, es würde gar nicht mehr so viel mehr untersucht werden. Wir müssten einfach nur noch mehr dokumentieren.
Ah ja,
also
okay.
Der Papierkram wird noch mehr.
Ja.
Aber also wir als Betrieb, wir als Firma hätten davor keine Angst, das zu tun.
Das heißt, Sie vertreiben sehr viel Rohmilchkäse, die ja durchaus auch so ein Restrisiko an Keimbelastung haben, was aber dann wahrscheinlich über diese Kontrollen, die Sie gerade beschrieben haben, ausgeschlossen werden kann.
Ja, ich würde gerne bei diesem Wort Restrisiko nochmal eingreifen. Wir sagen eben, dass es für eine Hofkäserei, die ausschließlich ihre eigene Milch verarbeitet, in der Regel keinen Grund gibt, Milch zu pasteurisieren, sondern mit der Milch, so wie sie ist, Rohmilch, naturbelassen, zu arbeiten. Weil ich dann auch die größtmögliche Aromenbreite und Vielfalt in der Milch habe. Aromen sind Stoffwechselprodukte von Bakterien. Das ist so ein Satz, den muss man immer zweimal sagen, um ihn zu verstehen. Ne? Aromen sind Stoffwechselprodukte von Bakterien. Wenn ich jetzt die Milch irgendwie thermisch behandle, pasteurisiere, thermisiere oder noch stärker erhitze, dann töte ich von diesem breiten Spektrum, was ich habe, rechts und links etwas ab. Ich schneide etwas ab. Und das Fundament, auf dem ich dann bildlich gesprochen später in der Käseproduktion aufbauen kann, ist ein schmäleres. Wenn ich jetzt aber schon als Bauer, als Landwirt so viel Engagement und Passion und Leidenschaft in meiner Landwirtschaft habe, und so ein hohes Qualitätsstreben, dann ist es immer mein Bestreben als Käser, als Käserin, dass ich das auch so umsetze in meine Produkte, in meine Käse. Erst wenn eine Molkerei, eine Genossenschaftsmolkerei, die sei es auch, dass sie sehr, sehr eng regional arbeitet, Milch von unterschiedlichen Höfen holt, dann muss ich pasteurisieren. Weil dann das Pasteurisieren wirkt wie beim Bruchrechnen. Das heißt, ich bringe alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und ich weiß dann, auf dieser Basis funktioniert dann auch mein Produktionsprozess im Käsekessel. Ne, dann muss ich pasteurisieren. Also das ist so, wie wir mit Rohmilchkäse umgehen. Und ich weiß, dass bis heute Rohmilch für bestimmte Risikogruppen unserer Gesellschaft immer noch mit ganz viel Vorsicht verbunden ist. Und mit bitte nicht, ne, lasst es sein, wenn in der Zeit der Schwangerschaft, in der Stillzeit oder auch für ältere, für kranke Menschen. Und da werden immer wieder als Gefahr werden Listerien genannt. Aber wenn ich mir genau anschaue, was Listerien sind, dann komme ich auch fachlich zu dem Schluss, dass Listerien nichts mit Rohmilch zu tun haben. Listerien sind Schmutzkeime. Die kommen nicht aus der Milch, sondern sie stammen in der Regel aus hygienisch prekären Einrichtungen, die eben teilweise aufgrund ihrer Größe Schwierigkeiten haben, ein Hygienekonzept wirklich bis zum Ende durchzufahren. Mhm. Also, und die Lebensmittelindustrie möchte uns ja glaubhaft machen, dass je größer, je standardisierter, je industrialisierter eine Produktion ist, desto hygienischer. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Je kleiner ein Hof, je kleiner die Herde, je kleiner die Melkanlage, je kleiner alle anderen Gerätschaften, je weniger Menschen, und zwar immer die gleichen Menschen, mit dem Rohstoff Milch in einer Hofkäserei umgehen, desto besser und desto mehr kann ich solche Restrisiken ausschalten. Und dann verliert auf einmal diese Geschichte mit der Rohmilch und den Gefahren der Rohmilch ihre Bedeutung. Mhm.
Wie ist das mit industriell hergestellten Käse, holländischem Gouda, so Massenprodukten? Läuft es da eigentlich im Großen und Ganzen genauso bei der Herstellung, nur in großen Mengen und automatisiert? Oder gibt es da noch andere signifikante Unterschiede? Das vermute ich einfach mal, nicht?
Es gibt Unterschiede, absolut. Der Produktionsprozess als solcher, also Was muss ich tun, um aus der Milch einen Schnittkäse zu machen? Ob der jetzt am Ende Hamburger Kapitänskäse heißt oder ein Massengouda aus Holland. Der Prozess an sich wäre derselbe. Aber es ist die Frage, wie gehe ich mit der Milch um? Ja, wenn ich als Hofkäserei die Milch so verarbeite, wie sie ist, dann ist das ein signifikant anderes Vorgehen, als wenn ich als Großmolkerei Milch, gesammelte Milch, gestapelte Milch, gelagerte Milch bekomme und dann erst einmal wie so ein Baukastensystem diese Milch auseinanderfrickle, entrahme, dann werden die entrahmte Milch wird dann wärmebehandelt, der Rahmen wird wärmebehandelt und danach baue ich mir das Ganze wieder so zusammen, wie ich die Milch dann eben auch haben möchte und brauche für das Endprodukt. So kann man sich wirklich so wie so ein Baukastensystem dann vorstellen. Und das ist ein hoher mechanischer Aufwand, auch eine mechanische Belastung der Milch. Und vor allem Ziegen- und Schafsmilch können diese Belastung nicht ab. Dann gibt es auch geschmackliche Veränderungen. Aber auch wenn ich mit einem hohen Anspruch als Produzent an Kuhmilch herangehe, dann sehe ich auch zu, dass ich diese Form der mechanischen Belastung ausschalte. Also da auf den Höfen, auf den Hofkäsereien geht es sogar so weit, dass viele darüber nachdenken, wie muss ich meinen Stall bauen im Verhältnis zur Käserei, dass ich die Milch nicht pumpen muss. Ja, sondern dass läuft. Es ein natürliches Gefälle ja. gibt mhm. und sie läuft bei mir in den Käsekessel. Also da wird auf diesem Niveau wird dort gesprochen, ja. Und im industriellen Bereich wird eben Milch quer durch Europa gekarrt, wird mechanisch sehr, sehr stark belastet und bearbeitet und wird dann erstmal auseinandergenommen in einem Baukastensystem und wieder zusammengebaut. Und ich habe am Ende ein Industrieprodukt.
Wie ist das eigentlich? Fragen die Kunden auch nach Tierhaltung? Sie hatten ja eben schon beschrieben, dass das auf diesen kleinen Höfen, ich sag mal, sehr human abläuft. Ist das aber bei Ihrer Kundschaft ein Thema oder gehen die da selbstverständlich von aus, dass alles gut ist?
Ich würde eher Zweiteres von ausgehen, weil wir gerade die Kundschaft im Bereich Hotellerie, Gastronomie und auch im Handel, die kaufen ja bei uns ein, weil wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Und weil sie dieses Modell, dieses Partizipationsmodell, was ich vorhin ein bisschen erklärt habe, weil sie das ja auch für sich adaptiert haben und in anderen Bereichen auch umsetzen. Also wenn wir zum Beispiel ein Deli als Kunden haben, das einen eigenen Handel hat, verbunden mit der Gastronomie und dort eben nicht nur Käse anbietet, sondern auch andere Produkte zum Verkauf im Einzelhandel und damit auch im Gastronomieteil arbeitet, dann sind das Kunden, die in der Regel bei den anderen Milchprodukten, bei der Wurst oder beim Fleisch, bei den Gemüsen, bei all dem genauso darauf achten, wo kaufe ich eigentlich meine Produkte ein? Und das ist ja letztendlich ein Trend, der ja sowohl auf Gastronomie, auf Handelsebene bis hin zum Endkunden ganz, ganz stark die letzten Jahre zugenommen hat. Also dass wir als Menschen wissen wollen, wo kommt eigentlich das her und wie wird es produziert, was wir einkaufen und tagtäglich zu uns nehmen.
Ja, stimmt, das bestätigen uns viele Gäste, dass einfach das Sprechen über das, was man da kauft, bei den Fachleuten viel, viel mehr geworden ist, ne? Ja, Sie beliefern ja nicht nur Privatleute, die Gastronomie auch, haben Sie gerade schon gesagt. Merken Sie denn Auswirkungen der Pandemie derzeit eigentlich?
Ja. Also das Jahr ist für uns eins der schwierigsten oder das ist das Schwierigste in der ganzen Geschichte. Weil, wenn ich das so mal zurückblicke, jetzt erstmal auf das Frühjahr, auf diesen ersten Lockdown, der kam genau zu dem Zeitpunkt, wo wir in die Ziegen- und Schafsmilchsaison gestartet sind. Und nur weil es einen Lockdown gibt, hören die Ziegen und Schafe ja nicht auf, Milch zu geben. Mhm. Die Milch ist ja trotzdem da. Und für uns war das dann der Zeitpunkt, wo wir ganz, ganz schnell schauen mussten mit unseren Höfen, mit den Produzenten, wie gehen wir vor? Welche Käserei hat zum Beispiel das Equipment, Hartkäse zu machen, Schnittkäse zu machen. Ganz stark in dem Bewusstsein, damit, dass wir dann das Vermarktungsproblem einfach nur nach hinten schieben. Nämlich jetzt in den Herbst und in den Winter hinein.
Und auch flexibler ist, weil es ja die Reifezeiten durchaus auch variieren können dann.
Aber ich kann erst einmal die Milch verarbeiten.
Ja.
Bei anderen Käsereien, wo das einfach aufgrund ihrer Ausstattung nicht möglich war, haben wir ihnen die Käse abgenommen. Und sind dann in kürzester Zeit unglaublich kreativ geworden, haben neue Angebote für Handelskunden gemacht, für Hofläden, für Wochenmarktgeschäfte, die bei uns einkaufen, die da auch wunderbar reagiert haben und das dann auch abgenommen haben. Oder was wir auch gemacht haben im Frühjahr, wir haben die Itzebox ins Leben gerufen, einen regionalen Lieferservice rund um Itzehoe für den gesamten Kreis Steinburg. Und damit ist es uns gelungen, dann bis dann die Lockerungen Ende Mai wieder kamen, dieses ganze, gerade auch Frisch- und Weichkäse-Sortiment zu drehen. Aber es war halt letztendlich, es war eine unglaubliche Anstrengung und hat ja eigentlich nichts mit unserem Kerngeschäft zu tun. Und das war so das Erste, was wir so an Erfahrung durch diese Pandemie bedingt gemacht haben. Das andere, eine andere Erfahrung ist die, dass der Handel, und damit meine ich jetzt den filialisierten Lebensmitteleinzelhandel, sprich die Edeka, die Rewe, die Famila, egal welches Logo dann über einem Supermarkt klebt, dass in diesem Bereich diese Lokalität und diese Regionalität und die Bereitschaft dann auch schnell Dinge umzusetzen, bedingt durch so eine Ausnahmesituation, die war dort deutlich weniger vorhanden oder schwieriger umzusetzen. Aber es ist ja so, also wir haben ganz, ganz deutliche Auswirkungen gehabt, weil eben die Tiere geben weiter die Milch muss weiter verarbeitet werden, und wir müssen dann kreativ sein und schauen, wie gibt es da neue Wege, neue Absatzmöglichkeiten, und ja, das ist so eins doch der herausforderndsten Jahre jetzt, muss ich schon sagen.
Kann man Käse eigentlich einfrieren?
Ungern. Es mag vielleicht mal bei einem Hartkäse gehen.
Haben sie aber nicht gemacht. Nein. Also, weil die Vorstellung ist ja, dass sie erst zu viel Milch und danach zu viel Käse haben. Gerade jetzt ist die Gastronomie schon wieder zu. Aber als Käseaffineur, der ja immer die Top-Qualität sucht, dem würde das Herz bluten wahrscheinlich, das dann einzufrieren, oder?
Es würde auch nicht funktionieren.
Würde nicht funktionieren.
Weil sich dann auch nach dem Auftauen einfach die Konsistenz so nachhaltig verändert hat. Auch ein zum Beispiel junge Schnittkäse zu vakuumieren und dann erstmal zur Seite zu legen und dann 3-4 Monate später sie wieder rauszuholen und dann den Reifeprozess weiter zu gehen. Auch das ist immer, das kann man mal machen. Wir haben es nicht gemacht, ne? Sondern in der Regel haben wir auch unseren Kunden dann eben auch bei einigen Produkten gesagt, im Augenblick sind manche Käse einfach älter. Sie sind reifer, sie sind top gepflegt, sie sind top gereift, aber sie sind momentan älter, als ihr es gewohnt seid.
Wie ist die Situation jetzt beim Lockdown Light?
Also es ist einfach so, dass uns eine Planbarkeit fehlt.
Ja.
Also wenn wir Weichkäse produzieren, wenn wir Frischkäse produzieren, kurzgereifte Käse produzieren, uns fehlt eine Planbarkeit, gerade im gesamten Bereich der Gastronomie. Wir sind jetzt Mitte November. Wir wären eigentlich jetzt in der Hochzeit schon des Verkaufs auch in Richtung Hotellerie und Gastronomie vor Weihnachten. Aber es weiß keiner, was die nächsten Wochen passiert. Ob es irgendeine Möglichkeit der Öffnung gibt, ob das vertretbar ist und ob dann auch die Gäste dieses Angebot wieder wahrnehmen, wie einfach die ganze Situation sich weiter gestaltet. Mhm. Und das macht es uns einfach für unsere Planbarkeit unglaublich schwer und mühsam. Also auch, was sollen wir unseren Produzenten sagen? So wie können wir einfach die ganzen Prozesse steuern? Also es ist wirklich ein Schauen von Woche zu Woche. Wir haben mittlerweile zweimal die Woche so ein Show fix, wo es einfach um Produktionsplanung geht. Nur um Produktionsplanung. Um einfach zu schauen, dass wir das Sortiment, was ja doch auch ein breites ist, das sind insgesamt 140, 150 Käsesorten, die wir bei uns ständig da haben, um das zu drehen, ja.
Welche Rolle spielt jetzt der Online-Verkauf? Wahrscheinlich ist es sehr gut für Sie jetzt, dass Sie eben den ja offensichtlich sehr professionell betreiben. Zumindest sieht die Website danach aus. Mhm.
Doch ist es, und auch gerade auch in Verbindung mit einigen Anbietern hier in Hamburg, Online-Shops hier in Hamburg, Lieferservices hier in Hamburg, die alle wie wir in der Regionalwert AG auch Mitglied sind. Das ist ein für uns sehr, sehr wertvolles Netzwerk, wo sie auch fast überall unsere Käse auch mit drin finden, in den Lieferservices oder in den Online-Foren.
Ja.
Nun ist handwerklich hergestellter Käse, über den wir ja in erster Linie sprechen, natürlich schon teurer als der Käse, den man im Supermarktregal findet. Ist es eigentlich schwierig mit der Vermarktung generell, auch unabhängig von Corona? Oder haben Sie da quasi eine Nische gefunden, in der es gut funktioniert?
In vielen Fällen haben wir die Nische gefunden. Es sind im Handel sind es eben die Spezialisten, die Käsegeschäfte, die Delis, die Hofläden, die Direktvermarkter, die sehr, sehr gut mit unseren Produkten umgehen können. Dann sind wir einfach im Lauf der letzten Jahre immer wieder angesprochen worden, auch von einzelnen Edekanern, von Rewejanern, so will ich sie mal gerade nennen, die eben auch für ihre Theke auf der Suche sind nach Käsehandwerk und nach Regionalität und Lokalität. In diesem Bereich gibt es auch bis heute einige Betreiber, die frei sind in ihrer Entscheidung, wo sie einkaufen. Hier können wir auch direkt arbeiten. Aber in der Regel ist es so, dass ich als Produzent, als Verarbeiter, als Affineur nicht direkt an einzelne Edekaner oder Rewe-Märkte liefern kann, sondern ich muss mich listen lassen. Bei einer, jetzt wenn ich mal auf Edeka das Ganze beschränke, bei einer der Regionalgenossenschaften. Diese Listung ist möglich. In der Regel funktioniert diese Listung aber auch nicht zwischen mir und der Edeka, sondern sie funktioniert über einen der Grossisten, über einen der Großhändler, die dann wiederum mit ihren Lägern die ganzen Edeka-Märkte beliefern. Jetzt war es im, oder vielleicht das vorweggeschickt, und diese Handelslandschaft rund um diesen filialisierten Lebensmitteleinzelhandel, die beschreiben wir bildhaft mit einem großen Käsesee, bundesweit. Und in diesem Käsesee schwimmen sehr, sehr viele Industrieprodukte. Und um diesen Käsesee drumherum sitzen die ganzen Grossisten, halten alle ihre Angel rein und ziehen ihre Produkte für ihre Sortimente aus diesem See heraus. Wir haben nebenan mit unseren handwerklichen, mit unseren regionalen und lokalen Käsen einen sehr, sehr feinen kleinen Teich gebildet. Und wir haben uns die ganzen Jahre über gefragt, buddeln wir jetzt einen Verbindungskanal von unserem kleinen Teich zu diesem großen See? Wir haben auch eine ganze Zeit lang mit verschiedenen Grossisten zusammengearbeitet. Wir tun das auch heute noch. Aber wir mussten leider merken, dass die Grossisten getrieben sind von der Marktmacht der Produkte, die in dem großen See schwimmen. Weil diese Produzenten, diese Markenproduzenten, die einem wirklich auch ins Auge springen, und zwar in jedem Supermarkt, den ich betrete, sind überall dieselben Marken drin. Warum sind die dort drin? Weil diese Produzenten, die dahinter stecken, Werbekostenzuschläge zahlen in den Handel hinein. Verbunden mit einer Abnahmeverpflichtung von so und so viel Laiben und Tonnen pro Quartal oder pro Jahr. Und was passiert jetzt in so einer Krisenzeit? Die ganzen Grossisten, die jetzt um diesen Käsesee drum sitzen, die sind alle davon getrieben, oh Mann, ich muss auch dieses Jahr sehen, dass ich irgendwie diese Mengen, zu denen ich ja vertraglich Ja gesagt habe für 2020, in den Markt reindrücke. Also tut uns leid, liebe Kobos, oder ne, im Augenblick, ihr müsst Verständnis haben, aber wir können uns nicht um euch kümmern, um die Produkte. Die müssen uns gerade egal sein. Was dazu geführt hat, dass in diesem Bereich des Vertriebs über den Großhandel, über die Grossisten, in diese Wege hinein, wir Riesenprobleme hatten im Frühjahr. Bis jetzt. Und was uns in diesem Jahr zu der Entscheidung geführt hat, die war latent schon Anfang des Jahres da, dass wir gesagt haben, wir werden nie einen Kanal buddeln zwischen unserem Käseteich und diesem großen See. Sondern wir sind jetzt dieses Jahr schon dazu übergegangen, dass wir diesen Vertrieb in den Handel selbst machen. Wir können es, wir trauen es uns zu, wir haben ein tolles Team, wir haben tolle Mitarbeiter, die auch viel Erfahrung in dem Bereich mitbringen, und wir machen es selbst, weil dieses Handwerk, diese Lokalität, diese Regionalität braucht auch vertrieblich andere Strukturen. anderes Know-how. Und das ist das, was wir machen, was wir jetzt auch ganz, ganz stark vorantreiben für unsere Produzenten und für unsere Bauern und für all das, was wir an Käsehandwerk und Regionalität und Lokalität eben spielen.
Mhm. Wie viele Mitarbeiter haben Sie eigentlich?
Wir sind jetzt bald 15 Leute. 13, 14, insgesamt mit allen drum und dran. Mhm. Also es ist immer noch ein sehr überschaubarer Betrieb. Mhm.
Mhm. Ich wollte nochmal einen anderen Aspekt ansprechen, das Thema Gesundheit. Viele Käse gelten ja als histaminreich. Das kann bei empfindlichen Menschen schon durchaus Reaktionen hervorrufen. Mhm. Dann gibt es ja das scheinbar irgendwie wachsende Problem der Laktoseintoleranz. Mhm. Aber ich glaube, da, wenn man da auf ältere Käse zurückgreift, ist das gar kein Thema, oder?
Bei Laktose ja. Also da kann man generell ja das den Rat geben. Gereifte Käse haben quasi schon einen sehr, sehr geringen Laktosegehalt. Laktose ist vom Prozentual am höchsten in der Milch. Und sobald ich dann einen Fermentationsprozess beginne, und das ist ja schon beim Quark, beim Joghurt und letztendlich dann beim Käse noch viel weiter geführt, der Fall, reduziere ich immer weiter den Rest Laktosegehalt. Und je nach meiner Empfindlichkeit, also es hört sich komisch an, aber ich gehöre auch dazu, Milch vertrage ich nur ganz, ganz wenig, ja. Quark, Joghurt auch gerade so. Bei Käse habe ich persönlich gar keine Probleme, auch bei Weich- und Frischkäse nicht. Aber da ist ja die Sensibilität ist ja da ganz, ganz unterschiedlich, ja. Aber eben je gereifter, je länger gereift ein Käse, desto besser verträglich, weil der Restlaktosegehalt sich immer weiter reduziert.
Ne? Ist und viele, Histamin?
Bei Histamin ist genau das Entgegengesetzte. Es sind die jungen, die frischen Käse, die ungereiften Käse, also Frischkäse, Mozzarella, die ganzen Pasta Filata, Burrata oder ganz, ganz junge Weichkäse, Schnittkäse, die haben die geringsten Histaminwerte. Der Wert steigt eher an mit längerer Reifedauer. Beim Histamin können wir aber nur dieses Tendenzielle sagen oder so rausgeben, weil zum Beispiel eine Untersuchung auf Histamine gehört nicht zu diesen Kontrolluntersuchungen, die eine Käserei oder auch wir immer anstreben müssen mit den Produkten. Mhm. Das heißt, es ist nicht automatisch immer beim Untersuchungsergebnis mit dabei.
Ja, dass die Gehalte nicht mitgeteilt bekommen, sozusagen.
Es wird nicht darauf untersucht, so.
Genau.
Sondern da geht es eigentlich eher um andere Parameter.
Ja, ja.
Wie bewahrt man eigentlich welchen Käse jetzt am besten auf?
Also da wir ja solche Tipps geben müssen in der Regel für Menschen, die im großstädtischen Umfeld wohnen und leben und damit nicht die Möglichkeit haben, einen optimal temperierten Keller oder eine Speisekammer ihr eigen zu nennen, ist es das einzig Wahre ist wirklich der Kühlschrank. Wenn der Kühlschrank Temperaturzonen hat, die etwas wärmer sind, dann fühlt sich der Käse dort am wohlsten. Das wäre bei 6 bis 8 Grad. Kälter muss eigentlich kein Käse liegen. Weil je kälter Käse liegt, desto mehr wird ihm Feuchtigkeit entzogen. Das ist immer dasselbe, Kälte entzieht Feuchtigkeit. Und am besten aufgehoben ist der Käse dann in einer Art von Tongefäß. Das wäre wirklich so die optimalste Vorstellung. Es gab über viele Jahre lang von der Firma Wächtersbach so ein Tontopf, ein Käsetopf. Den gibt es heute nicht mehr. Und es wird heute nichts irgendwie produziert. Das war ein Steinguttopf, der wie so ein Römertopf funktionierte. Man konnte den Deckel wässern. Das Steingut hat sich vollgesogen und hat so eine leichte, ständige Feuchtigkeit abgegeben. Und ich konnte den Käse, ohne ihn darin irgendwie noch in Papier eingepackt zu haben, drin lagern. Das wäre das Optimum. Wenn ich zu Hause einen riesigen Kühlschrank habe und da passt sowas wie ein Römertopf rein, super. Wenn nicht, dann empfehlen wir die Käse im Käsepapier zu lassen, das Ganze in eine nicht ganz geschlossene Box zu packen, so dass immer noch ein bisschen Luft rankommt und es so in der wärmsten Zone des Kühlschranks zu lagern. Mhm. Und sollten sich dann zum Beispiel Schimmel bilden auf den Schnittflächen, dann kann ich die auch zu Hause einfach dünn abschneiden, weil es sind alles Schimmel, die mir als gesunden Menschen nicht schaden werden.
Egal, welche Farbe sie haben. Also es gibt ja den weißen Schimmel, den man halt beim Camembert ja auch will und bei anderen Käse auch. Der ist, also den habe ich zumindest auf meinen Käse am häufigsten, wenn ich sie zu lange lagere. Ja. Einfach eine Scheibe abschneiden, wegwerfen und dann weiter essen.
Ja, weil was hier wichtig ist, oder das einzig wirklich wichtige Unterscheidungsmerkmal ist, auf welchem Eiweiß wächst Schimmel. Mhm. Ist das Eiweiß tierischen Ursprungs, wie beim Käse, durchziehen die Poren nicht das komplette Produkt, in der Regel, und es ist für uns als gesunde Menschen nicht gefährlich. Wächst der Schimmel jetzt auf pflanzlichem Eiweiß, also auf Gemüsen, auf Brot, dann haben wir andere Schimmelarten, die auch uns gesunden Menschen gefährlich werden können. Also die Kardinalfrage ist, auf welchem Eiweiß wächst Schimmel? Und dann kann ich bei Käse sicher sein, ich kann bei Schnitt, bei Hartkäsen einfach eine dünne Scheibe abschneiden und dann weiter essen.
Und wie ist es mit blauem Schimmel? Also da gibt es natürlich den leckeren blauen Schimmel im Roquefort oder im Gorgonzola oder in anderen Blauschimmelprodukten. Aber es gibt ja auch durchaus mal auf einem Hartkäse einen blauen Schimmel.
Aber dann, also entweder hat er dann das schon mitgebracht aus der Theke, weil vielleicht in der Bedientheke nicht ganz sauber gearbeitet worden ist, oder ja, vielleicht will ich gar nicht so weit gehen, nicht sauber gearbeitet worden ist, sondern viele Käsetheken haben eine Umluftkühlung. Und hier habe ich einen ständigen Luftstrom und dort kann es schon auch mal sein, dass es eine Kontamination gibt von einer Käsegruppe auf eine andere. Dann bringe ich so etwas mit. Oder auch je nachdem, wenn ich beim Abschneiden mit meinem Finger auf eine Schnittfläche des Käses dappe, dann habe ich auch ein paar Tage später den Fingerabdruck in bunt schillernden Farben auf der Käseoberfläche. Ja, da kann auch mal was Blaues dabei sein. Aber es ist, wenn man es genau untersuchen würde, ist es eine andere Herkunft als bei einem Blauschimmelkäse.
Also dann aber den Käse dann auch nur beschneiden?
Beschneiden.
Ja, reicht.
Das reicht, ja.
Weil insgesamt in Käse Schimmel nicht so hineinwächst, wie man das eben kennt von Obst und Gemüse, also meinetwegen.
Er bleibt auf der Oberfläche und es geht hauptsächlich um die Gefährlichkeit der Sporen, ja. Mhm. Und da, wir können dann immer nur für gesunde Menschen sprechen, jetzt nicht für Risikogruppen. Das würde ich da immer außen vor lassen.
Wir haben bei uns zu Hause einen riesen Durchsatz an so Parmesan-artigen Käse. Sie haben vorhin schon regionale oder lokale Alternativen zu Raclette und Fondue genannt. Gibt es eigentlich auch was Gutes?
Ja, gibt es. Also zum wirklich als Hartkäse, wunderbar auch zum Reiben, sind zwei langgereifte Käse, zum Beispiel von Backensholz, ne, einer der bekanntesten Hofkäsereien und größten Hofkäsereien hier im Norden. Das ist der Michel oder der gereifte Deichkäse. Das kann auch der Jittkamper sein von der Jitthofer Käserei. Das kann der Grummer Berg sein. Auch ein sehr, sehr kristalliner, ausgereifter Hartkäse von Hof Grummersort in Niedersachsen. Das kann der Sterntaler sein von Sönke Biss in Dersau. Das sind alles mal so Beispiele für Hartkäse, die in dem Bereich wunderbar funktionieren.
Gut, und um diese Käse, die Sie gerade genannt haben, zu finden, kann man zum Beispiel auf Ihre Website gehen und dann kann man Rind, Schaf oder Ziege anklicken und da werden die vorgestellt, ist das so?
Ja, da finden Sie dann ein Sortiment, was wir für Endkunden, für Privatkunden dann eben zusammengestellt haben und weitere Sortimente dann eben zum Beispiel hier in Hamburg in der Hobenkök, ja, die haben ständig ein großes regionales Sortiment von uns in der Theke und dann eben ja viel Gastronomie hier in der Stadt, Hotellerie, die bei uns einkaufen und die eben von Anfang an eigentlich ist dieser Bereich Hotellerie, Gastronomie der Kundenbereich, der am stärksten auch diese Regionalität spielt.
Und also es gibt, glaube ich, auch ein paar Käseläden in Hamburg, in der Sternschanze gibt es, glaube ich, einen in der Weidenallee, die zumindest nach dem, was ich gehört habe, auch eben viel regionale Käse anbieten. Da würde man sowas wohl auch finden. Mit und ohne Koba.
Auch am liebsten natürlich immer mit Koba.
Ja, Mensch, das war eine genussvolle Stunde. Das kriegt man richtig Appetit, oder?
Ja, würde ich sagen.
In diesem Sinne sage ich vielen Dank. Das war ein sehr spannender Besuch. Wir haben wieder viel gelernt. Und ja, vielen, vielen Dank, Herr Koba.
Ja, ich gebe das Dank einfach nur zurück. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Schön.
Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de/podcast.